Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
24 Mannschaften, 51 Spiele, 10 Stadien. Das sind die nackten Zahlen der Fußball-Europameisterschaft, die in gut einem Monat hier in Deutschland beginnt. Die DFB 11 empfängt Schottland zum Eröffnungsspiel in München. Die Vorbereitungen gehen in die letzte Phase und darüber sprechen wir heute Abend mit Markus Stenger. Er ist, wenn man so will, der Cheforganisator des Turniers, ist auch Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH. Von ihm wollte ich wissen, welches Gefühl jetzt dominiert. Stress oder Gelassenheit, Aufregung oder Vorfreude?
Freude, Vorfreude.
Worauf am meisten?
Dass das Turnier endlich beginnt und all die Planungen, die wir mit all unseren Partnern vorgenommen haben, dann weg von der Papierlage auch in die Wirklichkeit umgesetzt werden und man es dann auch wirklich erleben und spüren kann, was die Euro alles für Chancen und für Erlebnisse hervorbringen wird.
Sie sind ja schon eine ganze Zeit lang, einige Jahre mit der Vorbereitung dieses Turniers beschäftigt. Wie greifbar für Sie persönlich ist das jetzt auch geworden, das Turnier?
Also greifbar war das Turnier eigentlich für mich in einer gewissen Form schon immer, weil es natürlich das Ziel oder das Ende des Regenbogens ist, könnte man ja sagen, an der Stelle. Gleichzeitig wird es jetzt einfach dahingehend sehr spürbar, weil man es eben auch von den Kollegen und Kolleginnen mitbekommt, wie nah das Turnier kommt, wie konkret die Planungen werden, wie die Tagesabläufe sich ganz konkret schon auf dieses erste Spiel ausrichten. Und insofern spürt man das natürlich jetzt sehr, sehr deutlich, weil ja nicht jeder das Privileg hatte, wie ich quasi von Beginn der Bewerbung schon auf diesem Projekt mitzuarbeiten. Insofern ist es für mich am Ende des Tages schon was sehr Besonderes. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Was sind denn jetzt in den 4, 5 Wochen, bis es wirklich dann losgeht und angestoßen wird in München, die wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen, die Sie jetzt noch lösen müssen?
Also ich glaube, wir haben bis dato schon ja auch sehr, sehr viele Vorortbesuche in den Stadien, in den Host Cities gehabt und die Grobplanungen stehen. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen die Grobplanungen in die Detailplanungen übergeführt und sehr, sehr viele offene Punkte einfach geschlossen, Entscheidungen getroffen, damit man wirklich jetzt ins absolute Feintuning reingeht. Und natürlich ist man da immer sehr beschäftigt, auch mit Themen wie Mobilität. Einfach auch im Sinne der Verifizierung, mit wie vielen Fans rechnen wir denn beispielsweise ganz konkret, weil das natürlich auch immer Auswirkungen auf die entsprechenden Planungen hat. Und jeder, der aktuell so ein bisschen die Medien rund um die sportlichen Aspekte der Euro verfolgt, der sieht natürlich auch Thema Sicherheit, das ist auch sehr dominierendes. Und wir sind da gerade auch dabei mit den Teams, die waren auch vor wenigen Wochen alle gemeinsam mit den Nationaltrainern in Düsseldorf, wirklich auch die Team-Basecamps abzustimmen, die öffentlichen Trainingseinheiten abzustimmen und diese zu planen. Und das sind wirklich auch alles Themen, die machen es dann auch wirklich sehr spürbar, dass es bald losgeht.
Mit wie vielen Fans rechnen Sie denn in Deutschland? Also in den Verlautbarungen, die man zum Beispiel vom Innenministerium hört, steht so eine Zahl bis zu 12 Millionen.
Ja, ich glaube, bis zu 12 Millionen, das ist so die Zahl, die haben wir mal generell genannt, auch gerade im Kontext der Fanzones. Weil natürlich neben den knapp 2,7 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen in den Stadien natürlich auch wahnsinnig viele Menschen nach Deutschland kommen wollen. Sie wollen da ihren Sommerurlaub genießen. Sie wollen die tolle Atmosphäre der Euro genießen. Und in Teilen ist es genauso aktuell die Herausforderung, weil man liest dann immer, okay, es kommen 100.000 Engländer. Andere sagen, so viele Engländer kommen gar nicht ohne Tickets. Also deswegen würde ich mal sagen, es kommen sehr, sehr viele Fans. Aber es bleibt ein Fragezeichen, denn wenn man mal schaut, wo waren die Turniere vorher? Wir hatten jetzt Katar, wir hatten Russland, wir hatten eine zersplitterte Corona-Euro. Jetzt ist es wirklich ein traditionelles Fußballturnier mitten im Herzen von Europa. Die Leute haben Lust auf Freiluft-Events und generell auf das Thema Event. Also insofern glaube ich, die 12 Millionen, die packen wir auf jeden Fall.
Die sind aber dann auch kumuliert zu rechnen wahrscheinlich, ne?
Ja, also das ist dann immer kumuliert zu sehen. Und natürlich ist Deutschland auch immer noch ein Reiseland per se. Also man wird nicht bei jedem Einzelnen genau feststellen können, der ist jetzt nur oder die ist jetzt nur wegen der Euro da. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall voll werden. Und die Begegnungen, die dadurch entstehen, sind aber wirklich was, worauf wir uns alle freuen können.
Max Scherhardt, als er vor einigen Wochen bei uns war, gesagt, dass sie auch so ein bisschen dem 34. Bundesligaspieltag entgegenfiebern, weil dann auch die Stadien übergeben werden und vorbereitet werden können. Jetzt haben wir mit Düsseldorf oder Hamburg und vielleicht Köln einige, die noch in die Relegation gehen könnten. Ändert das was irgendwie? Erhöht das den Stress einfach nur oder ist das kein Problem?
Ein Problem würde ich nicht sagen, sondern man muss gewisse Planungen einfach anpassen. Wir arbeiten in Szenarien. Das kommt dann auch beispielsweise damit zusammen, wann ist dann genau die offizielle Stadionübergabe? Denn natürlich, wir haben zwar die entsprechenden Verträge, aber dadurch, dass sich die Saison für den einen oder anderen verlängert, manche freuen sich, manche sind vielleicht eher traurig, dass es sich noch verlängert, da müssen wir die Dinge anpassen. Aber die Planungen sind so weit ausgerichtet, dass man dennoch auch einen Spielbetrieb machen kann. In einem Relegationszeitraum, selbst wenn wir aktuell beispielsweise auch schon angefangen haben, Aufbauten in den Stadien vorzunehmen. Also wir haben schon Kabelbrücken, sprich, wenn man jetzt am Wochenende bei der Eintracht war, sieht man schon deutliche Aufbauten. Und auch in Berlin werden Kabelbrücken schon gebaut, weil es einfach ein schönes, sichtbares Beispiel ist, wo die Leute spüren, okay, da findet vielleicht auch noch was anderes neben der Bundesliga statt. Insofern, die Clubs selber sind natürlich auch sehr angespannt gegen Rundenende, das ist auch klar. Aber trotzdem haben wir mit allen sehr, sehr gute und sehr konstruktive Gespräche, wie wir die Sondersituation von Relegationsspielen hinbekommen. Wir hatten bis vor kurzem ja auch noch die Gelsenkirchener, die haben es ja jetzt geschafft. Aber wir haben eigentlich für jeden Standort eine Lösung, wenn das Relegationsspiel stattfindet. Und da kann man auch sagen, wir sind auch in sehr gutem Austausch mit den Kollegen der DFL, damit wir da auch wirklich genau wissen, okay, es findet ein Relegationsspiel statt, welche Einschränkungen gibt es?
Wie wichtig ist das auch für so ein Turnier und für die Außenwahrnehmung, dass man einen Debütanten dabei hat?
Also ich finde, es ist eine tolle Geschichte, weil so eine Euro lebt auch davon, dass wir uns nicht nur darüber unterhalten, wer wird Europameister, also ist es England, Spanien, Deutschland oder die Franzosen, sondern welche Überraschung werden wir erleben? Und wir haben die Georgier zum ersten Mal dabei. Das ganze Land, wenn man sich die Bilder angeschaut hat, in absoluter Ekstase und Vorfreude. Wir haben aber auch andere Länder wie die Albaner, die super motiviert sind, nach Deutschland zu kommen. Die Schotten wollen endlich auch mal wieder internationale Visitenkarte abgeben. Also da findet wahnsinnig viel statt. Und das Schöne ist, egal wer sich qualifiziert hat, die Tickets, die haben alle sofort in voller Menge genommen. Und auch bei den Georgiern, wir haben ja auch in Deutschland die schöne Geschichte, dass wir ja viele Communities schon haben von den jeweiligen Nationen. Und insofern finde ich es super wichtig, dass die Georgier vielleicht auch für eine Überraschung sorgen können, wie die Isländer seinerzeit. Die haben ja auch stimmungstechnisch überragend abgeliefert mit ihrem Viking Clap. Und wenn irgendwie sowas bei der Euro jetzt in Deutschland passieren würde, dann glaube ich, wäre das auch eine tolle Sache.
Jetzt sind die Georgier von ihrer geografischen Lage vor allen Dingen Anrainer eines Kriegs. Auch die Ukraine als direkt beteiligtes Land wird mitspielen. Ändert das irgendwas für Sie, dass da der Krieg quasi auch bei der EM greifbar sein wird?
Also ich glaube, der Krieg ist für jeden von uns, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, immer irgendwo greifbar, wenn man auf die Krisen schaut, die es aktuell gibt. Was jetzt die Mannschaften selber betrifft, ich glaube, Frau Innenministerin Faeser hat ja auch gesagt, um die Ukraine kümmert man sich besonders. Die stehen da sicherlich im Fokus. Aber generell kann man sagen, dass wir bei allen Sicherheitsmaßnahmen natürlich für alle 24 Teams ein absolutes sicheres Niveau gewährleisten können. Das wissen auch die Behörden. Da sind wir auch schon sehr, sehr lange im Austausch und haben de facto auch in Szenarien immer geprüft, in Abhängigkeit von den Ausgängen der Playoffs. Insofern glaube ich, dass wir hier in Deutschland auch tolle Rahmenbedingungen haben und die Team-Base-Camps und auch die Training-Camps, die jetzt hier ausgewählt wurden, die bieten da ja eine gute Grundversorgung. Und generell muss man einfach auch sagen, wir als Veranstalter, wir kümmern uns natürlich im Fokus Stadien und eben alles, wo die Teams unterkommen. Und die Behörden machen gemäß ihrem öffentlichen Auftrag alles, was im öffentlichen Raum ist. Auch die Fanzonen kommen da beispielsweise ja mit dazu. Und insofern glaube ich, alle sind sehr professionell und schon sehr, sehr lange unterwegs. Deswegen hoffe ich, dass wir da ja keine negativen Erfahrungen machen. Aber Sicherheit, klar, bleibt immer ein Thema, was wir auf der Agenda ganz weit oben haben.
Ist das eine Ihrer Sorgen, dass gerade zum Beispiel bei einem Ukraine-Spiel diese EM auch eine Bühne werden könnte für irgendwelche Aktionen, Demonstrationen oder irgendwie etwas anderes, was in der Sicherheit noch problematischer ist?
Also ich möchte es gar nicht an der Ukraine aufhängen. Ich glaube, die Euro ist das drittgrößte Sportveranstaltung der Welt, generell eine große Bühne. Wir haben es ja auch bei der Euro 2020 in 21 in München gemerkt. Da hat ja auch beim Eröffnungsspiel jemand versucht, die Bühne zu nutzen, was ja relativ schief gegangen ist. Und insofern glaube ich schon, dass solche Dinge da kommen. Wir versuchen da auch alle Szenarien durchzudenken und vorzubereiten. Aber de facto, man kann nie was ausschließen. Und das Schöne ist dabei auch in Deutschland, man kann seine Meinung frei äußern. Und deswegen wird das sicherlich das eine oder andere rund um die Euro auch stattfinden. Und in dem Sinne, klar muss man immer schauen, dass irgendwie nicht mit der Sicherheit ja, kontraproduktiv behandelt wird. Aber dass solche Dinge kommen können, ist uns klar. Aber vielleicht, um das Thema Ukraine da abzuschließen, die Kollegen von Schachtar Donetsk haben ja in Hamburg auch die Champions League-Spiel gemacht. Das ist gut gelaufen. Machen jetzt ein Länderspiel gegen die deutsche Mannschaft in Nürnberg. Also da haben wir natürlich auch Learnings. Insofern sind wir wachsam. Aber gibt es hundertprozentige Sicherheit, dass gar nichts stattfindet? Die gibt es, glaube ich, dann da auch nicht.
Ja, wir haben ja auch so eine latente Terrorgefahr seit einiger Zeit wieder in Europa. Es gibt ja auch die Vorbereitungen auf irgendwelche cyberkriminellen Dinge, die passieren könnten. Würden Sie sagen, ist die Sicherheit die größte Herausforderung jetzt noch dieser EM?
Die größte Herausforderung ist eines der wichtigsten Themen, so würde ich es vielleicht beschreiben. Ich glaube, am Ende ist es immer entscheidend, dass jeder, der zur Euro nach Deutschland kommt, hier Spaß hat, auch wieder sicher nach Hause kommt. Also das ist auch unser Anspruch, dass niemandem irgendwie was mit Leib und Leben zustößt. Das ist natürlich nicht so einfach, passiert jeden Tag jede Menge. Aber generell ist, glaube ich, der Blick von uns größer. Also wir möchten klar, Sicherheit ist wichtig, Mobilität ist wichtig und irgendwie ist auch der Sport wichtig. Es sollte ja auch nicht zu kurz kommen. Deswegen gehen wir alles mit ja, großer Achtsamkeit und hoher Intensität an, machen die Planungen entsprechend. Ob dann alles so aufgeht, ja, wird man sehen. Aber ich bin wirklich optimistisch, gerade auch, weil beim Thema Antiterror hatten Sie ja auch angesprochen, die Behörden in Deutschland, die sind da schon top. Und wir stehen im Austausch. Alles, was man uns mitteilen kann, das teilt man uns auch mit. Und insofern habe ich da ein gutes Gefühl, dass wir auch ein sicheres Turnier in Deutschland erleben können. Das, glaube ich, wollen auch alle.
Es heißt ja immer, es soll die nachhaltigste EM aller Zeiten werden. Ich habe mich gefragt, Sie als jemand, der das sozusagen tagtäglich in der Organisation hat, sind Sie eigentlich dankbar für so einen Claim, weil der Sie sozusagen motiviert, da dran zu bleiben? Oder ist es irgendwo auch nervig, dass es dann unbedingt das nachhaltigste Turnier sein muss?
Also ich finde Nachhaltigkeit überhaupt nicht nervig. Ich finde, es gehört mittlerweile dazu. Und
Ich meine nur
jeder,
den Superlativ, dass es das Nachhaltigste sein soll.
ja, jeder muss sich da auch seine Gedanken machen. Und diese Superlative kennt man von den Turnieren immer. Und ich glaube, alleine die Tatsache, dass die UEFA sich entschieden hat, die Euro in ein Land zu geben, wo alle Stadien schon stehen, ist ja mal grundsätzlich sehr nachhaltig. Ob irgendwann in den nächsten Jahren einer nachhaltiger sein wird, ich würde es mir natürlich wünschen, denn auch wir haben es ja nur auf den Weg gemacht. Insofern glaube ich, spornen Sie uns trotzdem auch an. Und alle Kollegen, die in dem Bereich tätig sind, sind motiviert. Aber es geht im Endeffekt ja auch mit jedem selbst einher. Also das heißt, wir fahren eigentlich alle Dienstfahrten, alles nur mit dem ÖPNV. Wir achten hier auf so einfache Dinge, wie dass die Kollegen hier jetzt Licht ausmachen. Wir haben selber einen Trinkbrunnen. Und solche Dinge, finde ich, helfen jedem, wenn man dem auch im Alltag begegnet, es dann auch etwas größer auf so ein Turnier zu übertragen. Insofern, für mich ist es überhaupt keine Belastung. Für mich gehört es einfach dazu, wenn man ein modernes Turnier nach den aktuellsten Ansprüchen organisieren will. Ohne geht's nicht. Und man kann da auch Spaß haben daran. Und ich glaube, perspektivisch wird es auch möglich sein, mit nachhaltigen Ideen und Gedanken auch Geld zu verdienen. Also, dass es nicht nur Geld kostet, sondern dass man Geld spart oder vielleicht auch Geld generiert.
Aber haben Sie irgendeine konkrete Marge, irgendeinen Faktor, an dem Sie das messen, ob Sie nachher Ihr Ziel erreicht haben?
Nachhaltigkeit ist in einigen Bereichen natürlich schwierig messbar, aber vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben natürlich geschaut, ja, wie können wir vielleicht auch die Reisewege verkürzen für die Teams, aber auch für die Fans, und auch die Reisemittel vielleicht verändern. Und wenn wir mal einen Vergleich ziehen, zu Frankreich 2016, also da wurde so, was die Teams betrifft, 75% der Reisen wurden mit dem Flugzeug, der Inlandsreise mit dem Flugzeug zurückgelegt und 25% mit Busse und Bahn. Und bei uns ist es genau umgekehrt beispielsweise. Sprich, 75% aller Teambewegungen machen wir eben mit Zug und Bus und einfach einen sehr geringeren Anteil mit dem Flugzeug. Und das finde ich etwas, was total messbar ist. Und gleichzeitig machen wir aber trotzdem auch eine Impact-Studie gemeinsam mit dem Bund, um genau solche Dinge zu machen. Das Öko-Institut hat ja auch eine Ex-ante-Studie gemacht, was den Impact betrifft. Und das müssen wir natürlich auch ex post machen, damit wir dann auch selber feststellen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Wird nicht alles funktionieren, aber ich hoffe trotzdem, dass vieles funktioniert.
Wer ist am Ende eigentlich der Gewinner dieser Europameisterschaft? Die UEFA?
Ich glaube, den einen Gewinner gibt es nicht. Auf jeden Fall haben wir einen sportlichen Gewinner, und am Ende des Tages sind wir hoffentlich alle irgendwie Gewinner, auch wenn alle Gewinner natürlich auch eine schöne Floskel ist. Aber ich glaube, jede Stadt, und das ist auch der Grund, warum sich die Städte ja seinerzeit beworben haben, Teil dieser Euro zu sein, möchte die Chance ergreifen, möchten sich als gastfreundliche Stadt etablieren oder zeigen. Die haben gute Budgets aufgestellt, die sie aber selber aufgestellt haben. Also wir haben sie da ja nicht gezwungen, um sich einfach als Gastgeber und Teil dieser Europameisterschaft zu zeigen. Ich glaube, insofern ist das Risiko für die Städte, wenn man sich die Budgets anschaut, sehr, sehr gut kalkulierbar. Dass es für die UEFA auch ein kommerzieller Erfolg ist, steht auch außer Frage. Ist ja immer auch wahnsinnig wichtig für die UEFA, muss man auch ganz offen sein, weil mit diesem Turnier der Männer finanzieren die eben die nächsten 4 Jahre und geben insbesondere natürlich auch viele Ausschüttungen an die weiteren Nationalverbände. Insofern.
Weil sich jetzt so manche Stadt beschwert über, wie war das Wort, Knebelverträge?
Ja, ich glaube, es sind Verträge, die Sicherheit geben. Und wie gesagt, im Endeffekt, jede Stadt hat sich beworben, Teil zu sein. Ich denke, die 4, die es dann seinerzeit für die finale Ausscheidung dann nicht geschafft haben, die sind da sicherlich auch traurig an der Stelle. Und natürlich haben wir auch viele Diskussionen mit den Host Cities. Aber generell muss ich sagen, die Gespräche mit den Host Cities, die waren immer partnerschaftlich und immer auf Augenhöhe. Natürlich hat man auch manchmal um Themen gefochten. Aber es war ja letzten Endes auch immer im gesetzlichen Rahmen. Keine Stadt kann irgendwie Gesetze aushebeln, die UEFA kann es sowieso nicht. Und insofern, glaube ich, ist es alles in einem Maß, dass man sagen kann, eine Euro ist und kann ein wahnsinniger Gewinn für eine Stadt auch sein. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass die Ansätze, wie die Host Cities sie wählen, mit ihren Fanzones, was sie da für die Vereine, was sie für die Stadtgesellschaft, für die Bevölkerung da machen, ist etwas, das kann man gar nicht in Geld 1:1 bemessen.
Trotzdem fragt man sich natürlich, das ist, glaube ich, ein Thema, was noch immer wichtiger wird, wenn es um so viel Geld geht, suchen, glaube ich, auch viele Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung nach sowas wie Gerechtigkeit. Und wenn dann Milliardengewinne gemacht werden und gleichzeitig um Steuererleichterungen geboten wird oder die gefordert werden und am Ende die Städte, die zum Teil, nehmen wir mal Gelsenkirchen, nicht gerade auf Rosen gebettet sind, möglicherweise finanzielle Risiken tragen, dann bleibt da bei manchen so ein Unbehagen übrig am Ende.
Ja, kann man vielleicht, wenn man nicht voll im Thema ist, verstehen, aber es ist einfach ein Fakt, wir jetzt aus der Euro 2024 GmbH, wir sind hier in Deutschland ansässig, hier in Frankfurt, wir haben eben keine Steuerfreiheit.
Alle das ist Erlöse, klar, aber die großen Verträge laufen noch nicht über Sie.
Etc., genau, die werden voll versteuert. Die UEFA ist ein Schweizer eingetragener Verein, wird dann sicherlich wieder anders gehandhabt. Und in Teilen, ich war ja bei der Bewerbung dabei, klar, man spricht dann auch immer mit den Behörden, dass man es möglichst attraktiv gestaltet. Aber im Bereich Finanzen, glaube ich, ist Deutschland im Rahmen seiner Gesetzgebung im Vergleich zu anderen Ländern durchaus benachteiligt. Das kann man sicherlich so sehen. Aber mir hat immer der Gedanke gut gefallen. Ich glaube, die Kollegen in Köln haben es gesagt, nur mal um eins festzuhalten, wir machen diese Euro oder diese Bewerbung für die Euro und unsere Aktivitäten, wir machen es nicht für euch, sondern wir machen es für uns als Stadt, weil wir glauben, es hat einen Wert. Wir glauben an die Kraft der Sportgroßveranstaltung. Also insofern fände ich schön, wenn sich der Gedanke auch mal durchsetzt und wir uns nicht jetzt nur an einer rein monetären Betrachtung, ist ja vorher auch schon mal angewärmt, das festmachen.
Dann habe ich eine allerletzte Frage an Sie. Sie sind ja der sozusagen anpackt und das Ganze organisiert. Ich habe mich gefragt, wie messen Sie denn eigentlich für sich den Erfolg dieser EM? Von den Finanzen haben wir geredet, der große Braten ist verteilt mit Fernsehverträgen, Sponsoren und so weiter. Den sportlichen Erfolg können Sie am Ende eh nicht beeinflussen und auch nicht auf Ihre Fahnen schreiben. Was ist für Sie Erfolg, was nicht sich nachher irgendwie immateriell sich verflüchtigt?
Also Erfolg ist für mich dann wirklich insbesondere dann auch, wenn man gerade über den Sport dieser Europameisterschaft spricht und eben nicht über die ganzen Nebengeräusche, die so ein Turnier auch entwickeln kann, weil das zeigt mir, dass wir alle Dinge so professionell gemacht haben, dass sich alle Besucher auf den sportlichen Wert und auf ja den Event auch konzentrieren können. Und insofern ist es schön, wenn keiner sagt, oh, die Mobilität war schlecht oder da gab es Sicherheitsprobleme, sondern wenn diese Grundbotschaften sich am Ende durchsetzen, es war eine tolle Euro, dann wäre es für mich schon ein Erfolg. Und ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, es soll ein Märchen werden. Märchen sind ja auch irgendwie immer eher nicht real, sondern wenn es aber trotzdem ja, ein schöner Sportsommer wäre, wenn sowas sich irgendwie wieder durchsetzt und vielleicht auch der Gedanke von tollen Bildern, feiernden Menschen, friedlich feiernden Menschen sich durchsetzt und dann bis in die Olympischen Spiele nach Paris weitergeht. Das wäre für mich dann schon auf jeden Fall ein Erfolg.